ARD.
Wir haben sehr wenig Möglichkeiten, nun noch zu helfen. Es kommen seit 9 Wochen keine Hilfsgüter mehr hinein. Die können die Partner dann natürlich nicht einkaufen und somit auch nicht verteilen. Ein 25-Kilo-Sack Mehl kostet jetzt schon $450. Kinder sterben durch Hunger und gleichzeitig gehen Kämpfe durch die Offensive weiter. Ich glaube, es kann kaum noch schlimmer werden.
Ein Sprecher der Diakonie Katastrophenhilfe zur Lage im Gazastreifen. Wir blicken auf die Lage dort und die internationalen Reaktionen.
Und diese Lage hat auch die EU dazu bewogen, ihr Partnerschaftsabkommen mit Israel zu überprüfen.
Zudem nehmen Spekulationen über eine israelische Attacke auf den Iran wieder Fahrt auf.
Ein Abkommen zwischen Moskau und Kiew scheint immer noch in weiter Ferne zu liegen.
Außerdem hat die Ukraine Zahlen zur verhinderten Flucht von Wehrpflichtigen veröffentlicht.
Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 21. Mai um 15 Uhr. Im Gazastreifen ist die Situation der Menschen laut Hilfsorganisationen nach wie vor dramatisch. Und das hat ja nun auch Brüssel auf den Plan gerufen, Ulrike.
Ja, die Außenminister der Europäischen Union haben mehrheitlich entschieden, das Partnerschaftsabkommen mit Israel zu überprüfen. EU-Chefdiplomatin Kallas sagte nach dem Treffen in Brüssel, die Frage sei, ob sich Israel noch an die Grundprinzipien des sogenannten Assoziierungsabkommens halte. Dazu zählt unter anderem die Achtung der Menschenrechte. Einzelheiten von Helga Schmidt.
Es hat heftige Diskussionen gegeben unter Europas Außenministern, also viel drang zwar nicht nach außen, aber man merkte das der EU-Chefdiplomatin Kaya Kallas an, als sie vor die Mikrofone ging und bei der Frage, was tut Israel im Gazastreifen und vor allem, wie verhält sich die EU dazu, da waren die Positionen und Emotionen aufeinander geprallt.
We had a very, very intensive discussion on the Middle East. The situation in Gaza is catastrophic.
Die Lage in Gaza ist katastrophal, sagt die Chefdiplomatin und bewertet die Hilfe, die Israel jetzt erlaubt hat, als hochwillkommen, aber als nicht ausreichend.
It's a drop, in the ocean.
Damit sich etwas bewegt und die Menschen in Gaza eine Verbesserung ihrer Lage spüren, sei mehr Druck auf Israels Regierung nötig, Druck auch von der EU.
Pressure is necessary to change the situation.
Wie der Druck aussehen könnte, dazu hatte der niederländische Außenminister einen Vorschlag gemacht. Man könnte das Assoziationsabkommen mit Israel überprüfen, so der Vorschlag, in dem beide Seiten, die Europäische Union und Israel, sich verpflichten, die Menschenrechte zu achten. Für den Vorschlag gab es eine große Mehrheit.
So, we will launch this exercise and in the meantime it is up to Israel.
Wir werden also die Überprüfung einleiten, kündigt Kaya Kallas an und fügt mit Blick auf die israelische Regierung auch hinzu, die Zeit der Überprüfung könne Israel nutzen, um die Blockade der humanitären Hilfe für Gaza ganz aufzuheben. Chefdiplomatin Kallas stützt sich bei ihrem Vorstoß auf eine breite Mehrheit der EU-Außenminister. Fast 2 Drittel von ihnen sprachen sich für die Initiative aus. Ein gutes Drittel war dagegen, darunter auch Deutschland. Die Bundesregierung will die Gesprächskanäle offen halten, hieß es aber. Bundesaußenminister Johann Wadephul machte deutlich, dass er die Situation in Gaza nicht weniger kritisch sieht als die meisten seiner Ministerkollegen.
Ich habe ja schon auch mal beim Israel-Besuch und meinem Besuch in den palästinensischen Gebieten zum Ausdruck gebracht, dass ich die Situation im Gazastreifen für unerträglich halte und sie ist nicht besser geworden, sie ist schlechter geworden.
Für eine Aufhebung des Assoziierungsabkommens mit Israel reicht die Mehrheit allerdings nicht. Solche Beschlüsse müssen in der EU einstimmig gefasst werden. Möglich wäre aber, die übliche Verlängerung des Abkommens zu verhindern. Dafür würde schon eine Nein-Stimme ausreichen, was in diplomatischen Kreisen als eine Option geprüft wird.
Unser Korrespondent in Tel Aviv, Christian Limpert, hat auf Tagesschau 24 auch noch mal genauer eingeschätzt, welche Bedeutung das Abkommen zwischen Israel und der EU hat.
Es ist ein ganz entscheidendes Abkommen für die Zusammenarbeit zwischen der EU und Israel. Es ist die Rechtsgrundlage für den Handel zwischen EU und Israel. Es ist aber auch die Grundlage für die Zusammenarbeit in der Wirtschaft, im Energiesektor, auch im Tourismus. Was eben entscheidend ist, in diesem Abkommen steht eben auch drin, dass alle Partner, alle, die sich zu diesem Abkommen bekennen, auch die Grundlagen der Menschenrechte und ein Bekenntnis zur Demokratie vereinbaren und achten. Und das ist eben nun aus Sicht einiger EU-Länder mit dem Blick auf die Kriegsführung im Gazastreifen zu prüfen.
Und soeben erreicht uns noch das, Kanzler Merz hat, seinem Sprecher zufolge, sehr große Sorgen über die israelische Militäroffensive im Gazastreifen geäußert. Und zwar in der heutigen Kabinettssitzung, so Sprecher Cornelius. Die Bundesregierung wolle die Gesprächskanäle mit Israel aber offen halten. Den Sanktionsüberlegungen in anderen europäischen Hauptstädten schließt sich die Bundesregierung aber derzeit nicht an, heißt es aus Berlin.
Gibt es denn schon Reaktionen aus Israel?
Die Regierung Netanjahu hat erwartbar empört auf die Entscheidung der Europäischen Union reagiert, das gemeinsame Partnerschaftsabkommen wegen der Situation im Gazastreifen zu überprüfen. Ein Sprecher des israelischen Außenministeriums erklärte, der Schritt spiegele ein völliges Fehlverständnis der komplexen Realität wider, mit der Israel konfrontiert sei.
Ja, scheinbar hatte es ja zuvor auch eine Kehrtwende gegeben. Am Wochenende hat Israels Premier Netanjahu verkündet, dass Hilfsgüter ab sofort in den Gazastreifen hinein dürfen, nach fast 3 Monaten der Blockade. Aber bei den Menschen kommt ja offenbar immer noch kaum was auf den Teller.
Auch deutsche Hilfsorganisationen bleiben außen vor und auf ihren Gütern sitzen, während in Gaza weiter gehungert wird. Vereine mit Sitz in der Bundesrepublik schlagen Alarm, wie unsere Korrespondentin Bettina Meyer aus Tel Aviv berichtet.
Laut den Vereinten Nationen ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. 93 Lkw der UN mit Hilfsgütern habe Israel am Dienstag nach Gaza passieren lassen. Pro Tag sollen nun bis Samstag etwa 100 Trucks täglich die Grenze überqueren. Zum Vergleich, vor der Blockade erreichten 600 Lkw Gaza an einem Tag, gibt der Nothilfeexperte der deutschen Welthungerhilfe Marvin Fürderer zu bedenken.
500.000 Menschen sind akut vom Hungertod bedroht. Da reicht es nicht, jetzt 4 Tage lang täglich 100 Lkw reinzulassen. Dazu kommt, der einzige Grenzübergang, der aktuell geöffnet werden soll, liegt im Süden. Und das heißt, ganz realistisch für die Menschen im Norden, die mitunter besonders hart betroffen sind, wird ein großer Teil dieser Hilfe gar nicht erreichbar sein.
Auch die Lkw der Vereinten Nationen, die derzeit als einzige passieren dürfen, stecken auf der palästinensischen Seite in Gaza am Grenzübergang Kerem Shalom fest, erreichten die hungernden Menschen zunächst nicht. Währenddessen sind deutschen Hilfsorganisationen nach wie vor die Hände gebunden, bestätigt die Welthungerhilfe. 43 Lkw mit 1.600 Tonnen Hilfsgütern könnte die Organisation sofort ausliefern, so noch einmal Nothilfeexperte Marvin Fürderer.
Wir könnten also liefern, solange der Zugang aber eingeschränkt bleibt, erreicht die Hilfe die Menschen nicht, obwohl sie längst bereitsteht.
Auch die Diakonie-Katastrophenhilfe schlägt Alarm. Das humanitäre Hilfswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland bringt zwar keine Hilfsgüter nach Gaza, kauft aber vor Ort über Partner Essen und Medizin auf Märkten ein, um sie an Bedürftige zu verteilen. Obwohl Mitarbeiter vor Ort sind, um Waren zu suchen, werden sie immer seltener fündig, klagt der Leiter der Diakonie-Katastrophenhilfe Martin Kessler.
Wir haben sehr wenig Möglichkeiten, nun noch zu helfen. Es kommen seit 9 Wochen keine Hilfsgüter mehr hinein. Die können die Partner dann natürlich nicht einkaufen und somit auch nicht verteilen. Ein 25 Kilo Sack Mehl kostet jetzt schon $450. Kinder sterben durch Hunger und gleichzeitig gehen Kämpfe durch die Offensive weiter. Ich glaube, es kann kaum noch schlimmer werden.
Sorgen macht den Helfern auch, dass nur noch bis Samstag Hilfen noch über internationale Organisationen verteilt werden dürfen. Dann, so die israelische Regierung, übernehmen private Sicherheitsfirmen die Verteilung in sogenannten sicheren Zonen, in denen Zivilisten von Hamas-Terroristen getrennt werden sollen. Thorsten Schröer ist Rettungssanitäter bei der Berliner Hilfsorganisation CADUS und evakuiert Schwerverletzte aus Gaza. Er kritisiert die von Israel geplanten Sicherheitszonen. Das Problem?
Dass Menschen in Gefahr gebracht werden, um diese Verteilzentren erreichen zu können. Schwache Patienten werden sehr wahrscheinlich ausgeschlossen. Und das allergrößte Problem ist tatsächlich, dass eine Konfliktpartei dann komplett den Zugang zu Hilfslieferungen kontrolliert und damit die Gefahr besteht, dass Hilfslieferungen noch weiter als Waffe benutzt werden.
Ein weiteres Problem, wenn ausgebildeten Helfern die Hände gebunden werden, entstehe aber nicht nur bei der Verteilung in Gaza selbst. Auch zu Hause in Deutschland bekämen die Helfer die Auswirkungen zu spüren, sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von Aktion Deutschland hilft. Das Bündnis sammelt Spenden für deutsche Hilfsvereine wie den Arbeiter-Samariter-Bund, Aktion Medeor, CARE oder den Malteser Hilfsdienst ein.
Die Lage und der Krieg in Gaza spiegelt sich auch in der Spendenbereitschaft wider. Es ist klar, wenn Hilfskorridore nicht existieren oder keine Zugänge sind, dass Hilfe geleistet werden kann, dann weckt das natürlich auch kein Vertrauen bei den Spenderinnen und Spendern.
Etwa 5 Millionen Euro habe das Bündnis an Spenden seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel für die Hilfe in Nahost eingesammelt. Das sei vergleichsweise gering, sagt Rüther. Nur ein dauerhafter Frieden könne helfen, dass Hilfe in Gaza wieder flächendeckend möglich ist. Dann, hofft das Aktionsbündnis, werde die Spendenbereitschaft wieder zunehmen.
Inzwischen hat sogar Papst Leo Israel aufgefordert, die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter in den Gazastreifen zu erlauben. Die Lage in der palästinensischen Enklave sei beunruhigend und traurig, sagte der Pontifex bei seiner wöchentlichen Generalaudienz auf dem Petersplatz. Den hohen Preis der Feindseligkeiten zahlten Kinder, alte und kranke Menschen, so der neue Papst.
Ja, auch die Presse in Europa blickte offenkundig mit immer mehr Sorge auf die Situation.
Absolut. Da meint etwa die britische Times, die israelische Regierung sollte das wachsende Entsetzen ihrer Freunde im Ausland über ihr Vorgehen in Gaza ernst nehmen. Da Israel seit seiner Gründung mit der Vernichtung bedroht wurde, sei es daran gewöhnt, von seinen Feinden angegriffen zu werden. Harte Worte von Freunden sind ihm aus Sicht der Times weniger vertraut. Die Vehemenz der von der britischen, französischen und kanadischen Regierung abgegebenen Erklärung war daher ein Schock, wird in London kommentiert. Die drei Länder hatten das Ausmaß des Leids in Gaza ja als unerträglich bezeichnet und ein Ende der Militäraktionen gefordert.
Ja, sehr deutlich wird ja auch eine Stimme aus Kopenhagen.
Sehr, sehr deutlich. Die liberale dänische Tageszeitung Politiken verlangt, mit Blick auf Israels Vorgehen im Gazastreifen, Kinder dürften nicht getötet werden, weil die Erwachsenen Krieg führen. Sie dürften nicht hungern, weil das Militär ihnen die Nahrung vorenthält. Sie dürften bei Operationen nicht ohne Narkose bleiben, weil eine Regierung die Ankunft von Nothilfe verweigere. Nein, würden Netanjahus Leute sofort sagen, man führe nur Krieg gegen die Hamas, die ja im Oktober 2023 in Israel 1200 Menschen getötet und 251 Geiseln genommen hat. Damals erhielt Israel ja tatsächlich massive internationale Unterstützung zur Verteidigung gegen die Hamas. Aber heute hat Israel seinen Kredit verspielt, zumindest aus Sicht von Politiken.
Ja, aber etwas anders blickt ja einer der führenden Titel aus der Schweiz auf die Gesamtsituation, oder?
Jawohl. Die Neue Zürcher Zeitung ist zurückhaltender in ihrer Bewertung. Sie schreibt, eine Aussetzung des Abkommens wäre ein drastischer Schritt, der die Beziehungen zwischen Europa und Israel wohl nachhaltig vergiften würde. Dass er tatsächlich erfolgt, sei allerdings äußerst unwahrscheinlich, wie auch die EU-Außenbeauftragte Kallas eingestehe. Zudem sage sie auch, selbst wenn wir dieses Abkommen aussetzen würden, würde das Töten nicht aufhören. So zeugten die Druckversuche des Westens gegen Israel primär von der eigenen Hilflosigkeit angesichts eines blutigen Krieges in der Ost, der nun schon seit 19 Monaten tobt, meint die NZZ.
Ja, und was die Eidgenossen ja schon schreiben, es geht ja nicht nur um den Tod durch Hunger, sondern auch unverändert durch israelische Attacken im Gazastreifen. Laut Angaben örtlicher Krankenhäuser sollen in der Nacht wieder mindestens 45 Menschen getötet worden sein, darunter mehrere Frauen und ein Säugling.
Das Militär ließ wissen, dass es auf Infrastruktur der Terrororganisation Hamas ziele. Es beschuldigt ja Hamas-Extremisten, von zivilen Gegnern aus aktiv zu sein. Und auch wenn wir immer wieder gebetsmühlenartig wiederholen müssen, es ist einfach so. All diese Angaben sind unabhängig derzeit nicht wirklich überprüfbar.
Und nicht aus den Augen verlieren sollten wir ja auch einen anderen möglichen Eskalationspunkt. Die israelische Regierung hüllt sich nach einem Bericht über einen bevorstehenden Angriff auf iranische Atomanlagen in Schweigen.
In der Tat. Weder das Büro von Ministerpräsident Netanjahu, noch die Armee, noch der israelische Botschafter in Washington, noch der Nationale Sicherheitsrat der USA reagieren bisher auf Anfragen zu einem CNN-Bericht. Demnach hat der US-Geheimdienst Hinweise auf einen Angriff auf die Nuklearanlagen der Islamischen Republik. Die Unsicherheiten lösten auch Sorgen aus, der globale Ölhandel könnte gestört werden. Der Ölpreis stieg zwischenzeitlich um über einen Prozentpunkt an.
Wie ist es denn zu diesen Sorgen gekommen, jetzt gefühlt auf einmal wieder akuter?
CNN hatte gestern unter Berufung auf mehrere Mitarbeiter der US-Regierung berichtet, nach Erkenntnissen des amerikanischen Geheimdienstes sei die Wahrscheinlichkeit eines israelischen Angriffs in den letzten Monaten deutlich gestiegen. Eine, wie es ja immer so schön heißt, mit dem Vorgang vertraute Person hat gegenüber dem Sender demnach einen Zusammenhang mit den derzeitigen Verhandlungen der USA mit der Regierung in Teheran über das iranische Atomprogramm hergestellt. Demzufolge ist ein Angriff umso wahrscheinlicher, sollte ein Abkommen nicht die Abgabe des gesamten angereicherten Urans umfassen. Der Iran hat erst gestern bekräftigt, die Forderung nach einem Stopp der Urananreicherung sei überzogen. Angereichertes Uran ist ab einer gewissen Konzentration der Grundstoff für eine Atombombe. Der Iran weist jedoch unverändert westliche Vorwürfe zurück, nach solchen Waffen zu streben, und erklärt, sein Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken.
Ja, also ist die Attacke jetzt unausweichlich?
Fischen im Trüben. CNN berichtet auch, es sei nicht klar, ob die israelische Regierung bereits über einen möglichen Angriff entschieden habe. Die Geheimdienstinformationen fußten auf öffentlichen und privaten Mitteilungen von hochrangigen israelischen Regierungsmitarbeitern sowie auf abgefangenen israelischen Mitteilungen. Zudem seien Manöver beobachtet worden, die auf einen bevorstehenden Angriff hindeuten könnten. Nichts Genaues weiß man also nicht.
Ja, wir richten unseren Blick dann ja noch in die Ukraine. Dort verpuffen ja offenkundig gerade auch die Hoffnungen, die das jüngste Telefonat der beiden Präsidenten Trump und Putin bei dem einen oder anderen genährt haben mag.
Unser Korrespondent in Tiflis, Frank Eichmann, fasst für uns den Stand der Diplomatie zwischen Moskau, Kiew und Washington zusammen. Und ohne zu viel vorwegzunehmen, es bleibt schwierig.
Friedensgespräche im Vatikan beginnen sofort. Russlands Sicht auf das Ergebnis des Trump-Putin-Telefonats unterscheidet sich deutlich von den Erfolgsmeldungen, die der US-Präsident verbreitete. In Moskau erklärte Putin-Sprecher Peskow:
Bis jetzt ist keine Entscheidung über einen Verhandlungsort getroffen worden. Aber wir begrüßen natürlich traditionell die Bereitschaft und die Bemühungen aller Länder, die bei einer möglichst schnellen Beilegung mitwirken möchten. Italiens Ministerpräsidentin Meloni hatte nach Rücksprache mit Papst Leo XIV. Bestätigt, dass der Vatikan bereit sei, direkte Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auszurichten. Ob das einen Ausstieg der USA aus der Vermittlung bedeutet, ist derzeit offen. Anders als von Trump verkündet, kann aber auch von einem umgehenden Start der Gespräche nicht die Rede sein. Der Sprecher des russischen Präsidenten: Niemand hat ein Interesse daran, den Prozess zu verzögern. Alle arbeiten dynamisch. Ein Großteil dieser Arbeit wird natürlich diskret erledigt und sollte aus offensichtlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Trotz verschärfter EU-Sanktionen ist Russland bislang nicht auf die Forderung nach einem schnellen, bedingungslosen Waffenstillstand eingegangen.
Über Monate hatten ukrainische Truppen ja Teile des Grenzgebiets Kursk besetzt gehalten. Laut Kreml sind sie inzwischen vertrieben. Nun ist offenbar der Chef persönlich in die Region gereist.
Ja, während eines Arbeitsbesuchs in der Stadt Kutatschow hat Präsident Putin demnach am Abend den Gouverneur des Gebiets, freiwilligen Organisationen und lokale Beamte getroffen, sowie ein Kernkraftwerk besichtigt, das gerade gebaut wird. Der Gouverneur sicherte demnach weitere Hilfen für die Reparatur von Häusern zu. Verärgerte Anwohner hatten zuvor ihre Wut über fehlende Entschädigungen in organisierten Protesten Luft gemacht. Das gilt als sehr, sehr selten in Putins Reich.
Ja, bei Kursk denkt ja mancher noch an die U-Boot-Katastrophe im Jahr 2000, als fast 120 Mann Besatzung in der Barentssee versanken und offenbar noch länger auf dem Meeresgrund leiden mussten. Jetzt ist das Gebiet in Russland selbst ja aber Auslöser von andauerndem Elend.
Die ukrainische Armee war ja im vergangenen Sommer überraschend auf das Gebiet Kursk vorgestoßen und hatte mehrere Monate lang einen kleinen Teil davon besetzt. Jetzt ist die angrenzende ukrainische Region Sumy seit Wochen unter heftigem russischen Beschuss. In der Nacht wurden Industrieanlagen und Stromleitungen durch Drohnenangriffe beschädigt, wie der hier zuständige Gouverneur mitteilte. Ein Teil der Gebietshauptstadt sei ohne Strom. Inzwischen hat die Ukraine 6 Tote nach dem Einschlag einer Rakete auf ein Übungsgelände in Sumy bestätigt. Mehr als 10 Wehrdienstleistende seien verwundet worden, so die Nationalgarde. Derzeit evakuiert Kiew das Gebiet. Angeblich sind schon fast 90.000 Zivilisten in Sicherheit gebracht worden. Militärexperten sehen in Sumy eines der Ziele der erwarteten nächsten Sommeroffensive Moskaus.
Längst nicht alle Bürger der Ukraine sind bereit, für ihr Land in die Schlacht zu ziehen. Das wird ja aus heute veröffentlichten Zahlen deutlich.
Genau. Der ukrainische Grenzschutz hat seit Kriegsbeginn fast 50.000 wehrpflichtige Männer an der Flucht aus dem Kriegsland gehindert. Gut 45.000 wurden dabei unmittelbar an der grünen Grenze oder bei Vorkontrollen im Grenzgebiet festgenommen, sagte der Sprecher der Behörde. Die übrigen seien direkt an Grenzübergängen aufgehalten worden. Insgesamt seien fast 900 von Fluchthelfern organisierte Gruppen erwischt worden. Fluchtwillige zahlen dabei angeblich umgerechnet mehrere tausend Euro für die Hilfe beim Verlassen des Landes.
Was ist denn der rechtliche Rahmen für dieses Vorgehen?
Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine Ende Februar 2022 gilt im Land das Kriegsrecht und eine Mobilmachung wurde angeordnet. Wehrpflichtige Männer im Alter zwischen 18 und 60 Jahren können nur mit einer Genehmigung des Kreiswehrersatzamtes ausreisen. Dennoch haben allein in den EU-Staaten über 800.000 ukrainische Männer im wehrpflichtigen Alter nach ihrer Ausreise einen Schutzstatus erhalten. Ein Punkt, der ja auch immer wieder für Diskussionen sorgt, weil die Ukraine ja bekanntlich auch durch einen Mangel an Soldaten weniger in der Lage ist, sich zu verteidigen.
Das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.